ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Ulrike Alex, schönen guten Abend. In Berlin fand heute Vormittag die zentrale Gedenkveranstaltung zum Beginn des Mauerbaus vor 65 Jahren statt. An der Bernauer Straße auf dem ehemaligen Todesstreifen erinnerten Politiker, Vertreter von Opferverbänden und Zeitzeugen gemeinsam an die Schicksale, die mit dem Mauerbau verbunden sind. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner prangerte in ihrer Rede das Unrechtsregime der DDR an.
Eine Mauer durch eine Stadt zu ziehen, das ist ein Akt politischer Gewalt. Die DDR, sie war kein Friedensstaat. Sie kämpfte gegen diejenigen, die eine eigene Meinung vertraten, die ihre Freiheit leben und sich nicht unterordnen wollten. Und in den ersten drei Wochen nach dem Mauerbau verhafteten die Behörden tausende Menschen wegen staatsfeindlicher Hetze oder Staatsverleumdung. So nannte man übrigens die Kritik an Maßnahmen der Regierung. Und der staatliche Terror, der wurde nach dem Mauerbau, so zynisch es klingt, immer effizienter, menschenfeindlicher. In Haftanstalten wie Hohenschönhausen wurden Menschen gequält, gefoltert, erniedrigt. Misstrauen wurde zur Staatsdoktrin, die Zersetzung politischer Gegner zum Herrschaftsinstrument. Die Stasi war die Lebensversicherung des Regimes.
Soweit Julia Klöckner. Der Deutsche Raiffeisenverband in Berlin hat seine Erntebilanz für das laufende Jahr vorgelegt, mit dem Schwerpunkt Raps- und Getreideernte. Das Ergebnis ist geprägt von der lang anhaltenden Trockenheit. Dazu sagte Guido Sedler, der Getreidemarktexperte des Raiffeisenverbandes in SWR aktuell.
Wir haben natürlich durch die Hitze große Einbußen erlitten. Wir schätzen, dass in den letzten zwei Monaten die deutsche Landwirtschaft schätzungsweise 3 Millionen Tonnen Raps und Getreide verloren hat. Aber wir gehen weiter noch von einem Ergebnis in Höhe von 40,6 Millionen Tonnen aus. Das ist enttäuschend. Aber wir haben in den letzten 10 Jahren sogar zweimal noch deutlich weniger geerntet, 2024 und in dem großen Dürrejahr 2018.
Sie war die Stimme des Weißen Hauses und damit von US-Präsident Trump. Caroline Leavitt, Spitzname Propaganda-Barbie. Jetzt gibt die 28-Jährige ihren Job als Pressesprecherin auf eigenen Wunsch auf. Eine Nachfolge ist noch nicht offiziell geklärt. Für viele kam der Ausstieg überraschend, berichtet Washington-Korrespondent Samuel Jakisch.
Die Rolle als Sprecherin des Weißen Hauses hat Leavitt neu interpretiert, weil die Zielgruppe dieser Regierung ohnehin nicht mehr über Zeitungen und Kabelfernsehen zu erreichen ist, wird Leavitt selbst zur politischen Marke, die ständig viral geht und Aufmerksamkeit generiert als oberste Influencerin für das Weiße Haus. Ein Mundwerk wie ein Maschinengewehr und fies nennt ihr Chef Donald Trump seine Sprecherin ehrfürchtig. Leavitts offizielle Begründung, mehr Zeit für die Familie, gilt im politischen Washington als Chiffre für eigene höhere Ambitionen.
In Australien gilt seit etwas mehr als einem halben Jahr Social Media erst ab 16. Ob das Gesetz wirklich etwas bringt, wird häufig angezweifelt. Jetzt hat Meta erste Zahlen veröffentlicht. Demnach hat der Tech-Konzern bereits hunderttausende Konten gesperrt. Aus dem ARD-Studio in Singapur, Anna-Lu Beckmann.
Meta hat nach eigenen Angaben zwischen Dezember und Juni mehr als 750.000 Konten deaktiviert, bei denen der Tech-Konzern vermutet, dass sie australischen Jugendlichen gehören. Davon seien rund 462.000 Instagram-Accounts und etwa 294.000 Facebook-Konten. Meta räumt ein, die Überprüfung der Accounts sei schwierig. Mithilfe von künstlicher Intelligenz würden Profile, Beiträge, Kommentare und Bildunterschriften geprüft und analysiert, um Hinweise auf das Alter der User zu finden, so das US-Unternehmen. Die anderen Plattformen haben bislang keine Zahlen veröffentlicht. Mehrere Studien kamen zuletzt zu dem Ergebnis, dass etwa 8 von 10 Jugendliche in Australien weiterhin Social Media nutzen. Viele würden die Altersbeschränkungen trotz Verbot umgehen.
Fokus Südwest.
In Baden-Württemberg sind in diesem Sommer laut Robert-Koch-Institut bisher überproportional mehr Menschen an den Folgen extremer Hitze gestorben als in anderen Bundesländern. Ulrike Brandt aus unserer SWR-Redaktion Umwelt und Klima erklärt warum.
Bei uns im Bundesland gab es in diesem Sommer besonders viele heiße Tage am Stück mit Temperaturen weit über 30 Grad und auch tropische Nächte, die keine Abkühlung gebracht haben. Baden-Württemberg gehört zu den Regionen in Deutschland, die besonders von zunehmender Hitze betroffen sind. Das liegt am menschengemachten Klimawandel. Und die Zahlen, die das RKI veröffentlicht hat, die zeigen eben ganz klar, dass Hitze tötet. Vor allem alte und ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Ärztinnen und Ärzte fordern daher auch bei uns im Land alte und kranke Menschen in Hitzewellen besser zu schützen.
Die oppositionelle SPD in Baden-Württemberg vermisst 90 Tage nach Amtsantritt von Ministerpräsident Özdemir konkrete Gesetzesvorhaben. Mit Blick auf die Krise in der Automobilindustrie sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Stuttgarter Landtag, Dorothea Kliche-Behnke, in SWR aktuell:
Es geht aus unserer Sicht um einen wirklich breiten Schulterschluss von Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Politik für eine Standortsicherung, wo es darum geht, dass Arbeitsplätze aus Baden-Württemberg nicht gehen, konkrete, teilweise auch kreative Lösungen vor Ort gefunden werden. Und aus meiner Sicht kann man immer darüber sprechen, dass der Staat selbst aktiver durch beispielsweise Subventionen im Sinne von Arbeitsplatzsicherheit einsteigt.
Als erste Klinik in Baden-Württemberg bekommt das Uniklinikum Tübingen einen 4 Megawatt starken Batteriespeicher. Der ist heute vor dem Klinikum abgesetzt worden und soll sie in Zukunft sicher mit Strom versorgen. SWR-Reporterin Marien Seehuber.
22 Tonnen wiegt der Container, noch ohne die Speichermodule. In der Batterie soll künftig Strom gespeichert werden, wenn er günstig und verfügbar ist, damit er angezapft werden kann, wenn er rar und teuer ist. Vor allem erneuerbare Energie ist so jederzeit verfügbar. Ein Schlüsselelement für die Energiewende, so der leitende ärztliche Direktor. Bis zu 12 Stunden lang soll der Batteriespeicher das gesamte Klinikum theoretisch versorgen können. Insgesamt hat das Projekt 3,2 Millionen Euro gekostet und wurde von der klinikeigenen Energiegesellschaft finanziert. Vollständig in Betrieb gehen soll der Batteriespeicher Ende des Jahres.
Rheinland-Pfalz investiert mehr als eine 250.000 Euro in die Infrastruktur der Polizei, und zwar an den Standorten Mainz, Koblenz und Ludwigshafen. Wie Bauminister Täuber mitteilte, nutzt die Landesregierung dafür Geld, das aus dem Sondervermögen des Bundes kommt. Dirk Rodenkirch berichtet.
In der Mainzer Innenstadt hat das Land das alte Telegrafenhaus gekauft, das noch erweitert werden soll. Dort soll in ein paar Jahren das Polizeipräsidium einziehen. Veranschlagte Kosten rund 100 Millionen Euro, so Täuber. Der bisherige Standort des Präsidiums soll zudem saniert werden. Auch in Koblenz wurde ein Gebäude für die Polizei gekauft. Für rund 20 Millionen Euro wird es zu einem Ausweichquartier für die Koblenzer Polizei, während bestehende Standorte saniert werden. Der bereits laufende Neubau eines modernen Polizeigebäudes in Ludwigshafen soll 140 Millionen Euro kosten.
Schlechte Nachrichten für die Stadt Kaiserslautern. Der Molkereibetrieb Hochwald schließt seinen Standort mitten im Industriegebiet. Rund 80 Arbeitsplätze gehen in der Stadt verloren. SWR-Reporterin Nadine Lindacher.
Der Standort ist nicht mehr rentabel, erklärt eine Unternehmenssprecherin von Hochwald. Die Anlage in Kaiserslautern hatte zuletzt hauptsächlich den chinesischen Markt bedient. Die Absätze dort schwankten aber stark und seien zuletzt zurückgegangen. Für die Milchbauern aus der Region mache das aber keinen großen Unterschied. Hochwald würde die Milch auch weiterhin bei den Landwirten aus der Westpfalz, dem Saarland und dem angrenzenden Frankreich abholen. Weiterverarbeitet wird die Milch dann aber künftig in anderen Werken, etwa in Thalfang. Rund 80 Mitarbeiter sind von der Schließung der Molkerei in Kaiserslautern betroffen. Laut der Unternehmenssprecherin hat es Übernahmeangebote an Angestellte gegeben, um an einem der anderen Standorte arbeiten zu können. Für wie viele Mitarbeiter das aber in Frage kommt, sei noch nicht klar. Der Sozialplan werde gerade erst verhandelt.
Und sonst so?
Gestern noch das Objekt der Begierde. Heute bereits Sondermüll. Die Sonnenfinsternisbrillen sind heute so aktuell wie die Zeitung von vorgestern. Wie wir die Dinger jetzt umweltbewusst loswerden, das erklärt Jakob Sachs aus der ARD Wissensredaktion.
Dafür muss man erst einmal schauen, aus was die Brille eigentlich besteht. Laut NASA wird als Filter entweder ein Verbund aus Polyesterfolie und einer ganz dünnen Metallschicht verwendet. Alternativ wird auch oft ein mit Kohlenstoffpartikeln versetztes Harz eingesetzt, erklärt die US-Weltraumbehörde. Die Filter sind also ein Verbund aus mehreren Stoffen und keine Verpackung, gehören damit nicht in die gelbe Tonne, sondern in den Restmüll. Das Brillengestell ist meist aus Pappe, darf aber nur in die Altpapiertonne, wenn die Pappe nicht beschichtet ist. Bei klassischen Sonnenfinsternisbrillen aus beschichteter Pappe und Folie als Filter gilt also: ab in den Restmüll damit.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.